Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zum heutigen Montagsduell, wie immer einerseits mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, hallo. Und andererseits mit Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und einst Kommunikationschef der FPÖ in einer schwarz-blauen Regierung. Hallo. Damals noch schwarz-blau, oder eigentlich
türkisblau,
Entschuldigung, hallo.
Schwarz-blau und türkisblau.
Richtig, genau, richtig. Kommen wir jetzt zur nächsten Wahl, die stattfindet, und zwar sehr bald, die Wiener Landtagswahl. Heimo, ich beginne mit dir. Also logischerweise kann man davon ausgehen, dass die SPÖ in Wien Nummer 1 bleibt. Die Frage ist, mit wie viel? Also da gibt es Umfragen, je nachdem, zwischen 38% und 40%. Wir werden es sehen. Die FPÖ wird in Wien natürlich sehr stark dazulegen, weil sie kommt von 7%. Die Frage ist, wie hoch liegt sie über 20%? Was ist da dein Tipp?
Das ist zurzeit total schwer, weil es gibt keine Wahlkampfstimmung in Wien, finde ich. Also wenn man das mit den letzten Wien-Wahlkämpfen, das waren ja Kriege. Also das waren ja Wahlschlachten epischen Ausmaßes. Und irgendwie plätschert es derzeit hin, auch darin begründet, dass der Bürgermeister die Diskussionen verweigert. Also irgendwie ist noch kein Höhepunkt drinnen. Deswegen kann man nicht wirklich sagen, wer seine Leute zur Wahl geht. Sind die Pensionskürzungen bei der SPÖ, die mobilisieren die Politiker. Ich glaube, irgendwie die SPÖ wird irgendwas zwischen 35 und 40 und die FPÖ wird so über 20 liegen. Und wirklich spannend ist eigentlich der Kampf um Platz 3 zwischen ÖVP, Neos und Grünen. Und eventuell ist noch spannend, ob die KPÖ den Einzug schafft, weil die liegt in den Umfragen bei 4-5%, brauchst in Wien, ist aber in, ich kenne drei Institute in den Rohdaten, bei denen bei 4%, hat also eine gute Chance einzuziehen. Das sind, glaube ich, die spannenderen Fragen. Ansonsten ist bis jetzt komischerweise
4% reicht in Wien natürlich nicht, um einzuziehen.
Du brauchst 5. Ja, aber also wenn man in Rohdaten bei 4 ist, ist man normalerweise bei 5. Also man wird sehen, auf jeden Fall ist eine Möglichkeit da für die KPÖ, im Gegensatz zum Team Strache. Aber es ist irgendwie noch keine Wahlkampfstimmung. Also ich weiß nicht, du merkst irgendwie den Wahlkampf nicht, obwohl alles mit Plakaten
ist. Darauf kommen wir dann noch. Also natürlich die KPÖ, und das ist ja auch Teil dieser Strategie, würde am ehesten natürlich der SPÖ Stimmen wegnehmen. Was glaubst du, schafft die SPÖ die magische 4 oder liegt sie drunter?
Du, das weiß ich nicht, weil das kann ich
natürlich. Ich habe auch nicht gefragt, weißt du, sondern was glaubst du?
Ja, aber da kann man keinen Glauben haben, weil das kann bei 39,7 oder 40,2 liegen und ergibt sich aus Zufälligkeiten und so weiter. Ja. Ich glaube, dass es ja auch bemerkenswert ist, dass die SPÖ mit dem Michael Ludwig auch so stabil liegt. Wir haben ja gesehen, wie viele Landesregierungen deutlich verloren haben. Selbst die Besten haben irgendwie Prozente verloren. Jetzt liegt sie vielleicht 2% unter ihrem Ergebnis. Das wäre natürlich gut. Ich glaube, es liegt natürlich auch daran, und deswegen kommt auch keine Wahlkampfstimmung, weil du einerseits jetzt viele Monate gehabt hast der Polarisierung. Und du hast diese furchtbaren Koalitionsverhandlungen gehabt. Und die Leute sind froh, dass es auch eine Koalitionsverhandlung, Regierung gibt.
Okay, aber bleiben wir jetzt noch bei der Wiener.
Ja, aber das strahlt auf die Stimmung ja unglaublich aus, glaube ich. Ja? Deswegen gibt es jetzt auch keinen Resonanzraum, auch für die übliche FPÖ-Propaganda, nenne ich es jetzt mal. Weil die Leute haben jetzt wirklich kein Interesse, nochmal diese permanenten Wir-gegen-Sie-Spiel. Man ist schon, glaube ich, auch zufrieden, auch mit wie es in Wien läuft und überhaupt, dass man diese Regierung hat und dass ein bisschen Ruhe einzieht. Das nützt, glaube ich, jetzt schon auch der SPÖ. Und ansonsten, ja, natürlich, du hast einen Wähleraustausch zwischen ÖVP und FPÖ. Ja, also die ÖVP war ja das letzte Mal in der Hochphase der Kurz-Ära ja sehr stark und die FPÖ aufgrund von Ibiza ganz schwach. Da hast du jetzt einen Wähleraustausch, mehr oder weniger, was sich auch darin ausdrückt, dass diese Parteien eigentlich einen extra Wahlkampf untereinander führen. Ja, deswegen würde auch ich sagen, ich rechne mit keinen großen Überraschungen, also wie auch immer, also 38, 39, 40 SPÖ, dann 21, 20 die FPÖ und dann ist es ja bisher auch wurscht, ob die Grünen vor den Neos und der ÖVP oder das anders sich sortiert, also aus meiner Sicht, ja, und wenn da 1% dazwischen ist, macht ja das keinen großen Unterschied.
So wurscht damit ist es am Ende nicht, weil es ist natürlich
für Koalitionsbildungen und so weiter ist es relevant, ja. Aber für die Emotion, und du hast ja nach der Emotion, oder du hast auch die Wahlkampfstimmung und die Atmosphäre in der Stadt.
Ich habe nach der Einschätzung gefragt, nicht nach der Emotion, ja, sage ich jetzt nur, weil Emotion ist.
Na gut, meine Einschätzung ist, dass ich nicht weiß, wer Dritter, Vierter oder Fünfter wird.
Okay, kehren wir zurück quasi zu dem, was du gemeint hast, dass es nicht wirklich eine Stimmung aufkommt, dass die Leute nicht wirklich mitkriegen, dass Wahl ist. Ich erinnere daran, dass wir ähnlich geredet haben vor der Nationalratswahl. Das war auch ein ganz sonderbarer Wahlkampf bis zum Finale dann. Ja. Kann es damit zusammenhängen, damals waren lange Sommerferien, jetzt ist halt Osterferien, dass die Leute derzeit sich denken, naja, Wahl,
puh. Ja, sicher. Und der Robert hat sicher recht, dass die Leute einfach nach dem letzten Jahr mit Dauerwahl kämpfen,
zu viel,
und diesen Koalitionsverhandlungen einfach mehr Ruhe haben wollen. So. Da hat der Robert sicher recht. Also da stimme ich ihm sicher zu. Ich finde auch in der Analyse das Ergebnis der SPÖ, ich glaube 39% war bis jetzt das schlechteste aller Zeiten. Ich würde mal tippen, dass sie knapp darunter liegen, also, aber trotzdem immer noch relativ wenig Verlust verglichen mit anderen Landeshauptleuten. Was erstaunlich ist, weil es eigentlich sehr in den Umfragen, die ich kenne, sehr hohe Unzufriedenheit in Wien gibt mit dem Gesundheitsbereich, mit dem Sicherheitsbereich, mit Migrationsbereich, Bildungsbereich, was gibt es noch, mit der Massenmigration. Also da gibt es schon eine sehr hohe Unzufriedenheit, auch in den SPÖ-Kernschichten. Die SPÖ hat auch viel, viel falsch gemacht. Sie hat diese Seen-Affäre, Grundstücksaffäre etc. Und trotzdem steht die SPÖ, muss man sagen, relativ gut da. Ich glaube, das ist auch, weil der Bürgermeister relativ angesehen ist. Ich versuche sehr objektiv jetzt gerade zu sein. Bürgermeister angesehen ist und de facto die Leute der Meinung sind, was die Stärke der SPÖ ist, aber auch, glaube ich, eine gefährliche Schwäche der SPÖ, ist, dass die Leute sagen, der Ludwig ist eh Bürgermeister. Es ist eigentlich wichtig, mit wem man dann in Koalition geht. Entweder mit der ÖVP, mit den Grünen oder mit den Neos. Die Frage ist, mit wem geht es ja zwarer aus.
Gut, dazu kommen wir noch. Vermischen wir jetzt nicht alles, weil wir brauchen, wir kommen dann eh noch zu diesen Themen. Also grundsätzlich dieser Punkt mit dem Michael Ludwig, das stimmt, das sieht man in sämtlichen Umfragen, die Persönlichkeitswerte vom Ludwig sind weit, weit höher als jene der SPÖ, das ist im Roten Wien durchaus beachtlich, die Diskrepanz, da frage ich dich jetzt direkt auch als SPÖ-Mitglied und als jemand, der diese Partei lang begleitet, zeigt das nicht, dass die Marke SPÖ doch ein Problem hat?
Nein, das glaube ich zeigt es gar nicht. Die Marke SPÖ mag ein Problem haben, aber ich glaube nicht in Wien. Es ist ja auch so, natürlich hat Michael Ludwig sehr fulminante Zustimmungswerte, die sind aber sogar seit 2020 gefallen.
Ja, waren sie utopisch
Und zwar signifikant. Ja.
Ja, klar.
Und trotzdem verschiebt sich am SP-Ergebnis in
aber
den Umfragen deutlich weniger.
Damals war am Höhenflug mit Corona.
Es war Corona und die Stabilität und was Wien gemacht hat und Dinge, die heute umstrittener sind, sagen wir mal sozusagen mit den Tests, mit den sehr einfachen Testmöglichkeiten, was auch immer. Ja. Und überhaupt, dass man das Gefühl hat, da ist eine schwierige Situation in den richtigen Händen und so. Jetzt sind die persönlichen Zustimmungswerte von Michael Ludwig signifikant schwächer, aber die SPÖ bleibt stabil. Ich glaube,
er liegt immer noch deutlich über dem SPÖ-Ergebnis.
Ja, aber nicht so wahnsinnig. Ich lasse mich zu meinem Punkt kommen. Ja. Ich glaube, dass es so ist, die Leute wissen in Wien schon erstens mal, was sie an der SPÖ haben, nämlich sowohl die Weltoffenheit und Modernität dieser Partei, aber auch ein bisschen die gebremste Modernität, also auch so eine, die tiefe traditionelle Verankerung, abgesehen davon jetzt auch von den ganz praktischen Dingen. Wir sind das Land, die Stadt, die Metropole in Europa, wo noch einigermaßen leistbares Wohnen möglich ist. Wir haben ein Viertel der Wiener wohnen im Gemeindebau, ein Viertel im geförderten Sozialbau. Das ist ja einzigartig in der Welt, auch wenn es immer noch, wir wissen alle, genügend Probleme gibt. Ja? Aber ich glaube, die Menschen sind ja vernünftig genug zu wissen, ja, es gibt zwar bei uns auch Probleme und manches geht mir wirklich auf die Nerven, aber tauschen mit Experimenten oder mit einer Verschlechterung will ich es nicht. Ich will, dass es besser gemacht wird. Ja? Und das ist, glaube ich, diese Stimmung, von der die SPÖ im Augenblick ja, bei diesen Wahlen mit allen atmosphärischen, das wir mal vorher besprochen haben, dass jetzt auch nicht die Stimmung für Polarisierung und für Experimente, ich meine, die Weltlage spielt auch hinein. Ja? Also wenn du sozusagen einen Irren wie Trump hast und die ganze Welt brennt, ist nicht der Moment, wo die Menschen auch noch in Wien anzünden wollen. Das hilft, glaube ich, alles der SPÖ.
Nein, ich glaube, die Gefahr von Ludwig ist, ich nenne es jetzt den Kaiser-Effekt in Kärnten, wo auch alle gedacht haben, der Landeshauptmann ist so beliebt und hat dann auch trotzdem 10% verloren, wo die Umfragen aber nicht so waren. So, weil auf die Leute daheim geblieben sind. Und man darf in Wien nicht unterschätzen, die Kerngruppen der SPÖ, also gerade die Alten, sind natürlich mit den Pensionskürzungen, mit dem Sicherheits-, Gesundheits-, ich kann ja das ganze Radl wieder machen.
Wen sollen die sonst wählen? Die sind ja noch die treuesten.
Ja, aber die können auch daheim bleiben. So, das verschiebt dann auch, ja, das verschiebt dann auch total viel. Also das ist etwas, was man nicht einschätzen kann, wenn die FPÖ schafft, die zu demobilisieren, wird sich das Ergebnis verschieben. Das ist die Frage, ob die treu gehen oder nicht treu gehen. Das kann ich nicht beurteilen. Wenn du auf Veranstaltungen bist, ist bei den Blauen ein unglaublicher Zulauf, bei den Roten eher leer. Und die Leute sind, aber es kommen halt immer nur die Unzufriedenen dann her und die Frage, ob die dann gehen. Das kannst du total schwer sagen. Es ist auch, aber die SPÖ ist, glaube ich, gar nicht so unnervös, weil sie zwar auch weil sie ausrennen kann, auf der einen Seite mit den Unzufriedenen, mit Migration etc., Gesundheit an die FPÖ, aber auf der anderen Seite, wenn sie dann versucht, bei der FPÖ abzudichten, an die Grünen ausrennen kann. Weil zum Beispiel die Geschichte mit Ludwig oder das blaue Ende oder Schwarz-Blau funktioniert diesmal nicht. Also jeder, der irgendwie innerhalb des Gürtels wohnt, kann ganz entspannt die Grünen wählen, weil der Ludwig ist Bürgermeister, aber ich will ja lieber Rot-Grün, also wähle ich meine Grünen. So, in der Überlegung her, viele Leute, also grün zu wählen, ist diesmal ungefährlich, weil besteht keine Chance auf einen blauen Bürgermeister, realistisch, wenn die Umfragen irgendwie stimmen und keiner will mit den Blauen koalieren. So, und das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr für den Ludwig. Ich glaube, dass die das auch in den Zahlen haben, weil sonst hätten die nicht in den Wochen jetzt vor der Wahl dieses Einfahrtverbot für die City gemacht. Das ist ein klassisch grünes Thema in den Außenbezirken, sagt ihnen jeder, die spinnen. So, ist aber nicht großwahlentscheidend in den Außenbezirken, aber ist etwas, was in den
Innenbezirken nicht der Wahlentscheidung.
Naja, aber innerhalb vom Gürtel, das ist schon eine Anzeige an grüne Kernklientel und das passiert ihnen ja nicht zufällig.
Nein,
ja.
Natürlich
so,
nicht.
Und das hat ja Strategie, also versuchen die nicht an die Grünen auszurinnen. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen, an dem man dann sieht, dass sie das ja durchaus auch überlegt machen, sonst hätten sie ja nach der Wahl gemacht.
Also nicht alles, was der Heimo sagt, ist jetzt falsch. Ich glaube auch, natürlich haben die Grünen jetzt sind sie in einer etwas leichteren Ausgangsposition, weil sie nicht diesen negativen Effekt der Koalition mit der ÖVP haben und mit Sebastian Kurz, was natürlich in ihrem Klientel sie runtergezogen hat und damit natürlich auch bei einigen Wahlen in Wien dazu geführt hat, dass Wechselwähler zwischen Rot und Grün zu SPÖ gewählt haben. Ja? Das ist die eine Geschichte. Sicherlich ist das ein gewisses Fragezeichen über dem Ergebnis der SPÖ. Ich glaube aber gleichzeitig, dass in der jetzigen auch internationalen Situation und mit der FPÖ als natürlich in den Umfragen in ganz Österreich stärkste Partei, immer noch, aber auch mit der Gesamtsituation, Trump und so weiter, viele Leute auch aus dem durchaus liberal, sozialdemokratisch, aber auch Grünen, also sozusagen auch aus diesen Wechselmälern sagen, es ist schon wichtig, dass die SPÖ und der Bürgermeister Ludwig die mit Abstand stärkste Partei sind. Auch wenn ich jetzt vielleicht, können ja die Leute finden, wann die 35% kriegen und die Grünen 20, geht es immer noch für eine Koalition aus. Aber es ist den Leuten schon wichtig, dass die SPÖ, die ja auch in einem gewissen Sinne Wien ist und Wien ist gleichzeitig die SPÖ durch 100 Jahre prägende Kraft, dass man das schon, glaube ich, unterstützen will. So interpretiere ich die Wahlentscheidungen der Wähler. Sieht man ja auch daran, wie sehr zum Beispiel das Wiener Wahlergebnis, wie es prognostiziert wird für die Landtagswahl, auch abweicht von dem Nationalratswahlergebnis. Also man sieht ja, dass Wähler, die bei der Nationalratswahl nicht SPÖ gewählt haben, jetzt schon vorhaben, SPÖ zu wählen. Und man sieht es auch bei allen anderen Wahlen. Da hat es ja die absurdesten Varianten gegeben, wo die Grünen, was weiß ich, in Neubau 40% hatten und dann haben es bei der Gemeinderats-, also Bezirksvertretungswahl und bei der Landtagswahl haben es dann plötzlich nur mehr, weiß ich nicht, 18 gehabt und 20% ihrer Wähler sind zur SPÖ gegangen. Also die Menschen, die quasi keine Stammwähler sind, sondern entschieden dann zur SPÖ gehen, die haben ja einen Grund.
Gut, wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir aber weiter, ob diese Mobilisierungsfrage nicht tatsächlich noch ein Problem werden könnte, vor allem wenn dieser Wahlkampf nicht wirklich in Fahrt kommt und ob die letzte Wahlkampfwoche mit vielen TV-Auftritten und Elefantenrunden auch hier auf OE24TV noch irgendwas verändern kann. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zum Montagsduell mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz, links gegen rechts. Und der Robert hat am Ende des ersten Teils ja schon gesagt, dass er an sich schon glaubt, dass die Leute wissen, was sie an der SPÖ hätten. Robert ist SPÖ-Mitglied und deswegen zur Wahl gehen werden. Aber natürlich das, was du angedeutet hast, stimmt den einen oder anderen SPÖ-Strategen auch unruhig, nämlich dass die Leute sich zu sehr denken, na, der hat eh schon gewonnen und nicht zur Wahl gehen. Ich nehme jetzt einmal an, dass die FPÖ in den letzten 10 Tagen vor dieser Wahl alles tun wird, um noch einmal zu bestärken, dass diese Wechselwähler von Rot-Grün doch lieber die Grünen wählen oder die KPÖ wählen oder ich weiß nicht was, liege ich da falsch?
Oder daheim bleiben.
Oder daheim bleiben, ja.
Ja, das ist eine normale Strategie jeder Partei, glaube ich. Das ist ja die eigene mobilisieren und die Anhänger der anderen zu demobilisieren, das macht jede Partei. Also das ist jetzt keine Freiheitliche. Die Freiheitlichen machen ihre Wahlkämpfe nur etwas professioneller wie die anderen.
Gut, aber ich sage mal,
die Wiener SPÖ ist da eh noch das gallische Dorf der Professionalität bei den Sozialdemokraten, weil wenn man sich nicht umsonst haben sie den Babler jetzt im gesamten Wahlkampf versteckt, ist nirgendwo. Das hat schon einen ziemlichen...
Macht in jedem Bezirk Hausbesuche, falls das nicht mitkriegt hat.
Ja, jedes Mal ja aber so groß oder auf Plakaten oder sonst irgendwas. Also, oder bei den Auftaktveranstaltungen wäre man nicht aufgefallen. Also, oder große, ich wüsste sowieso nicht, was der derzeit macht. Also, der ist eher still und leise. Vielleicht macht das wieder von mir durchaus geschätzte Sepp Schellhorn, der gesagt hat, jetzt meldet sich ja auf Instagram mit einer Botschaft nach einem Monat, weil er hat sich erst einmal eingewöhnen müssen. Ist auch okay, nach einem Monat bei 5-stelligen Gehalt. Also das wird jeder, ich weiß nicht, ob er das bei irgendjemandem Mitarbeiter in seiner Firma akzeptieren würde. Er hat gesagt, du Chef, ich gewöhne mir jetzt einmal einen Monat ein, aber zahl mir bitte 5-stellig weiter. Ich weiß nicht, ob es ist einer also seiner eigenen
Firma. Die Polemik gegen einen Vizekanzler, der gestern in Warschau war und vorgestern als Kultur...
Das war jetzt aber gerade die Polemik gegen den Sepp Schellhorn.
Ich sage ja nur, dass die Wiener halt noch halbwegs professionell sind mit dem restlichen Haufen. Das ist ja eh noch ein Grundgeschichte.
Ich plädiere nur grundsätzlich für Seriosität, unabhängig davon, ob es mir in dem
Fall gefallen kann. Die Seriosität der Wiener so ist mit 4.600 für die syrische Familie, 18.000 für die unbegleiteten Minderjährigen, Gemeindebauten, die 7 Milliarden Sanierungsbedarf haben, monatelange OP-Wartezeiten. Wenn das seriös ist, dann habe ich es lieber ein bisschen populistischer, weil dann wird was für die Leute getan, nämlich auf das Volk
gemacht. Ne?
So, das sind ja einfach Punkte, das kannst du nicht abschalten.
An dem Tag, wo rausgekommen ist, dass HC Straches Dings immer nur 1 Million in den Büchern steht. Also gut, wir brauchen darüber nicht reden.
Ja, das kann man
aber
gern.
Setze fort mit ja, dem,
das,
was
das kann man gern diskutieren, die Geschichte.
Wir können es gern diskutieren,
weil die Geschichte ist nämlich vom Frühherbst letzten Jahres ist dieses Papier und kommt jetzt 2 Wochen vor der Wahl, wo die FPÖ schön auf die 25 zugeht. Also es sind so Zufälle, System, welches System das ist. Das ist vom September vom letzten Jahr ist das Papier.
Ich weiß es, weil ich
das Papier ja im September schon gekannt habe.
Aber Gesetze gelten auch für Rechte.
Ja,
du brauchst nicht zu sagen, das System.
Absolut. Ich sage nur, dass es jetzt gespielt wird. 10 Jahre alte Vorwürfe. Strache ist seit wie lange sind wir nicht mehr in der Partei. Alle sind immer noch beschuldigt und es kommt keine Anklage, es kommt nichts, aber es kommt das Papier vom Frühherbst 2 Wochen vor der Wahl. Man kann an Zufälle glauben, glaube ich nicht. Aber reden wir weiter über Wien. So, wir haben ein Gesundheitsproblem im Gesundheitssystem. Wir haben eine Massenmigration, die funktioniert. Wir haben jeden Tag eine Messerstecherei. Wir haben wirtschaftlich im Budget eine Katastrophe. die Budgetzahlen, nicht umsonst hat der Ludwiger die Wahl vorgezogen, weil die Budgetzahlen im Mai kommen, die sollen desaströs sein.
Na, der hat es schon an vorgezogen, Millionen. Weil er geglaubt hat, dass der
auch, ja, aber wird. Auch die Budgetgeschichte, wo es der Michael Ludwig übernommen hat, hat Wien 250 Millionen im Jahr Defizit gemacht, jetzt machen sie 3,8 Milliarden in der Schätzung. So, das ist schon eine gewisse Steigerung von 250 Millionen minus pro Jahr auf 3,8 Milliarden. 700 Millionen Mindestsicherung nur an Ausländer. Das sind aber Leute mit Migrationshintergrund nicht dabei. Und dann hat man kein Geld mehr für Operationen, hat man kein Geld mehr für Bildung, man hat Containerklassen, man hat mega Probleme, man baut Polizisten ab, 150 Polizisten weniger, da kann der Ludwig nichts dafür, das macht die Bundesregierung, aber trotzdem, das sind einfach so Sachen, völlig falsche Signale, anstatt dass man schaut, dass man die Österreicher, die das zahlen, wieder fördern, dass man die Kinder ausbilden, da werden wir viel mehr Geld brauchen, auch für die Migrantenkinder, weil das nicht anders geht, die kannst du nicht einfach irgendwo stehen lassen, sondern du musst ihnen eine Chance und eine Ausbildung geben, bin ja der Letzte, der da was dagegen sagt, wir haben den Familien, die Regierung sagt, sie hat den Familiennachzug gestoppt, macht aber gleichzeitig Orientierungsklassen für den kommenden Familiennachzug. Das ist ja alles nur Wählerverarschung. Und die Frage ist, inwieweit sich das am Wahltag dann manifestiert. Das kann keiner wirklich sagen.
Das Problem an den, ich nenne es mal Unglücksparteien, die immer so an die Wand malen, dass alles zusammenbricht, kollabiert und schrecklich ist, so ist es halt auch nicht in der Realität. Also wenn du jetzt rausgehst, gerade in diesen Frühjahrstagen, ich war in Stammersdorf spazieren, ich war beim Heiring und so weiter, es sind ja alles wunderbare, zufriedene Menschen in einer Stadt, in der du aber gleichzeitig einige Probleme hast. Ja? Du hast ein Land, in der
aber
du
nicht jeder kann sich das heißt, in Stammersdorf leisten,
da gehen auch genügend Leute hin. Zufälligerweise bin ich sogar als Favoriten nach Stammersdorf im Fahrrad gefahren, auch schön, übrigens auch empfehlenswert, aber gut, das ist jetzt nicht der Punkt. Ja. Wir sind eine Stadt, in der es genügend Probleme gibt. Es gibt in Österreich generell genügend auch soziale und ökonomische Probleme und wir wissen auch, welche ökonomischen Probleme uns jetzt erinnern, auch von dem, was die letzten Jahre hinterlassen haben. Das wissen alle Leute, aber sie wissen gleichzeitig, dass wir kein kollabierendes System sind, in dem alles den Bach runtergeht und zerstört werden muss. Und das ist eben die Grundhaltung, von der ich ja vorher geschrieben habe. Das ist ja die Grundhaltung, die Wienerinnen und Wiener wissen schon genau, was sie an Wien und wie es funktioniert und was man hier geschaffen hat, vom gemeinnützigen Wohnbau, von den Genossenschaftswohnungen bis wohin, was sie daran haben. Deswegen sind die Menschen natürlich nicht, insbesondere auch die Politiker nicht, also keiner kann zufrieden sein, wenn es Probleme gibt, die man lösen muss. Aber Probleme sind nun mal dafür da, dass sie gelöst werden und nicht ein Indiz, dass alles kollabiert und zusammenbricht. Ja? Und jetzt, abgesehen von dieser kleinen Kontroverse, weil du ja noch gefragt hast nach dieser Mobilisierung, ich glaube schon, dass in gewissem Sinne die Gefahr besteht, dass es ein Mobilisierungsproblem gibt. Ja? Also diese Haltung, der Heimer hat es ja auch geschildert, dass viele Leute, oder du hast es auch geschildert, dass viele Leute vielleicht das Gefühl haben, den Instinkt, na so wichtig ist es diesmal nicht, weil wir wissen eh eigentlich circa, wie es ausgeht, dass das eine demobilisierende Wirkung haben kann, auch auf SPÖ-Wähler, das glaube ich schon. Deswegen würde ich auch sagen, es ist immer wichtig hinzugehen, weil wenn diese demobilisierende Wirkung eingetreten ist, kriegst du es am Wahlabend mit und dann beißt sie in den Finger. Und das Zweite ist, natürlich kann so etwas dann auch zum Beispiel der KPÖ nützen, wo viele Wählerinnen und Wähler, die vielleicht ein bisschen liebäugeln mit der KPÖ, die aber unter, sozusagen, wenn es um alles geht, Bedingungen dann SPÖ wählen würden, diesmal vielleicht KPÖ wählen.
Okay, kann man nicht sagen, so es ist meistens liegt die Wahrheit in der Mitte, dass der Robert hat zwar anerkannt, dass es Probleme gibt, aber was die eine Seite zu sehr untertreibt und quasi vor allem mit den Glanzzeiten der Vergangenheit wirbt, die FPÖ tatsächlich so übertreibt, mit dass alles am Kollabieren ist, dass sie vielleicht einige doch wieder abschreckt?
Glaube ich nicht, dass da schreiben, dass alles am Kollabieren ist, das wäre mir nicht aufgefallen, sondern man warnt davor, dass das System nicht mehr funktioniert. Wie ich schon gesagt habe, 250 Millionen übernommen, jährliche Schuldenaufnahme, jetzt 3,8 Milliarden. Das wird ja nicht weniger, das wird ja dann mehr. Das muss man ja stoppen. So wie die Bundesregierung jetzt das stoppen muss, was Schwarz-Grün die letzten 5 Jahre angerichtet hat. Das muss man auf ein normales Level wieder kriegen. Man muss schauen, dass wieder mehr Leute in Beschäftigung kommen. Wien hat 20% der Bevölkerung, 40% der Arbeitslosen und 70% der Mindestsicherungsbezieher. Das kann sich nicht ausgehen finanziell. Das rechnet sich einfach nicht. Wenn du mehr Zuzug hast, wie du Wohnungen baust, wird sich diese Wohnsituation verschärfen. Wenn du mehr Zuzug hast, als du das Gesundheitssystem ausbaust, wird sich das beim Gesundheitssystem verschärfen. Das ist nicht der einzelne Schuld, sondern es ist einfach logischer Hausverstand und Mathematik. So, das kostet aber auch mehr. Und wenn du immer mehr Leute hast, die aber im Schnitt immer weniger einzahlen, bei einem System, das pro Kopf immer teurer wird, wird sich das nicht ausgehen. Das ist Hausverstand. Das ist keine Ankündigung von Kollabieren, das ist keine Weltuntergangssekte wie die Grünen mit der Apokalypse, wir werden alle verbrennen, sondern das ist einfach simple Mathematik. Und wenn man nicht rechtzeitig gegensteuert, wird es zum Schluss zum Crash kommen, der wird alle viel mehr treffen. Also teilweise kommt es mir jetzt vor, und das ist jetzt nicht nur Wien, das ist ja so de facto jede regierende Geschichte auf Landes- und Bundesebene, dass wir in der Titanic sitzen und sagen, den Eisberg senken und sagen, wir hupen ja eh, der wird schon ausweichen. So, und das ist etwas, was unverantwortlich ist gegenüber den Leuten, die jetzt in Pension sind, die jetzt arbeiten, aber noch unverantwortlicher gegenüber den Jungen, denen man die Zukunftschancen auf der Art und Weise raubt. Und natürlich hat die SPÖ in Wien ihre großen Verdienste. Also niemand, ich bin gern nach Wien gekommen, ich bin ja aus Kärnten nach Wien und ich fühle mich in Wien wirklich wohlgefühlt, aber die Stadt hat sich in den letzten 10 Jahren auch massiv verändert und nicht zum Positiven. Das muss man auch dazu sagen. Also was in manchen Bezirken los ist, ich habe es letztes Mal zum Beispiel mit einem türkischen Restaurantbesitzer, der in Simmering mittlerweile FPÖ-Welt diskutiert, der gesagt hat, er hat seine Wohnung jetzt vermietet an Afghanen und ist in einen anderen Bezirk gezogen, weil er will, dass seine Kinder in einer sicheren Gegend aufwachsen. So, und das ist natürlich ein Problem. So, und das ist nicht irgendwas Rechtes, Furchtbares oder Schreckliches, sondern das sind die Alltagssorgen der Leute. Und wer diese Alltagssorgen, wie Isabel richtig gesagt hat, es ist ja nicht am Untergang, es ist auch nicht, wir werden alle sterben, sondern es ist etwas, eine Entwicklung, die immer schneller wird und mit der sich sehr, sehr viele Leute nicht zufrieden sind und wieder einfach wieder gibt's jetzt zurück zur Normalität, zurück zum Hausverstand, zurück zum Miteinander und nicht einfach sagen, jeder, der kritisiert, ist ein böser Rechter und das ist alles ganz schrecklich und das ist total super, was die Roten in Wien machen und es gibt gar keine Fehler und keine Probleme.
Das ist falsch. Sagt ja kein Mensch, dass nicht Probleme in einer, du hast eine Situation, die ist ein Status quo, dann verändert sich die Welt, dann entstehen daraus Probleme, man muss sie lösen. So, was ich nur kritisiert habe, ist gewissermaßen immer diese Zerstörungsrhetorik, das System ist verrottet, alles ist verrottet am Kollabieren und deswegen muss man dann auch noch alles zerstören. So wie es ja auch Trump tut und mit den Ergebnissen, die wir jetzt sehen. Ja? Und das ist natürlich auch sozusagen das Betriebsgeheimnis der FPÖ, die das umsetzen würde, wenn sie irgendwo an das Ruder kommen würde. Ja? Aber natürlich gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die auch schon zum Teil gelöst werden oder bewegt in der Richtung sind, bewegt zu werden. Es ist ja jetzt nicht so, dass Wien überrascht war von dem Zuzug, der seit 1990 passiert ist, ja, sondern massiv investiert hat. Das kostet dann auch wiederum Geld, aber das sind ja auch Vermögenswerte einer Stadt in den sozialen Wohnbau. Es wurden ganze Stadtteile vom Sonnenwendviertel bis zum Nordbahnviertel bis nach Aspern und so weiter neu gebaut. Es ist auch nicht nur der Zuzug, der sozusagen Probleme, nenne ich es jetzt mal, schafft, sondern natürlich auch der Trend zum Singlehaushalt, braucht erst recht wieder mehr Wohnungen und so weiter und so fort. Ja, die Welt ändert sich, dadurch entstehen neue Probleme, man muss mit denen umgehen. Einerseits ist es gut, dass die SPÖ es auf eine Art und Weise tut, die ein bisschen geerdet ist in der Tradition, weil die Leute wollen auch nicht, dass es sich zu sehr ändert. Und auf der anderen Seite ist sie eine modernistische, progressive Partei, die schon sozusagen mit den liberalen Verbesserungen unserer Welt nicht fremdelt, sondern auch eine Kraft dafür immer war, eh manchmal mehr, manchmal weniger.
Du solltest in dem Ludwig die Reden schreiben, sie hört eine Belangsendung der Sozialdemokratischen Partei Österreich.
Ihr seid beide Wahlkampf.
Das war ja jetzt gar nicht böse gemeint. Das war ja nicht böse gemeint. Aber schau, es gibt jetzt auch Sachen, einfach wenn überall das Geld fehlt und man sagt dann 700 Millionen Mindestsicherung an nicht-österreichische Staatsbürger, dann hat man Korrektur, weil Wien einfach viel mehr zahlt wie andere Länder. 76% der Asyl Berechtigten gehen von Oberösterreich zum Beispiel nach Wien, weil sie dort in der Mindestsicherung mehr als Doppelte kriegen. In Wien kriegen Wien und Tirol bekommen subsidiär Schutzberechtigte. Die Mindestsicherung in keinem anderen Bundesland, auch nicht im roten Kärnten, erhalten sie das. Das ist einfach ein Sozialschlaraffenland, das man es nicht mehr leisten können. Und wenn man sich anschaut, es hat ja einen Grund, warum auch der Ludwig, auch strategisch völlig richtig, dass er nicht den Wahlkampf einsteigt, aber wenn man sich das ZIP-2-Interview vom Bürgermeister angeschaut hat, wie der Armin Wolf den zerlegt hat, warum haben sie das nicht geändert und wie er rumgeeiert hat mit den den Syrer mit 4.600 Euro, dann weiß man, warum er die Diskussionen auch flüchtet, warum er da ein TV-Flüchtling ist und sich nicht traut. Ich meine, wenn du einmal Angst hast, vor dem, mit dem Karl Mara zu diskutieren, dann bist du als Bürgermeister schon arm dran.
Gut, wir schalten eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir eben über TV-Diskussionen weiter. Es wird sich nämlich Michael Ludwig der Elefantenrunde zum Beispiel auf OE24TV stellen. Und was diese Fernsehauftritte jetzt noch auslösen können, sorry, dass ich es rausbringe, und natürlich, wie man eigentlich noch Emotionen in diesen Wahlkampf bringen will, falls man das überhaupt vorhat. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Kommen in den letzten Tagen bis zur Wiener Landtagswahl noch irgendwelche Emotionen auf und was verändern die Wahlkampfauftritte, zum Beispiel in Elefantenrunden, wie bei uns auf OE24TV kommende Woche eigentlich noch in diesem Wahlkampf? Darüber werden jetzt in diesem Teil Robert Miesig und Heimo Leposchitz diskutieren. Heimo, Emotion ist ja eigentlich ein Thema, mit der die FPÖ immer punktet. Jetzt würde der Robert zu Recht, sage ich dazu sagen, vor allem mit negativer Emotion, das weißt du auch, mit Ängsten, mit sonstigen, ist das Wesen von Populisten wurscht, ob von links oder von rechts, sage ich jetzt dazu, so zu punkten. In diesem Wahlkampf hat man aber den Eindruck, dass es überhaupt keine Emotionen gibt. Oder ist das egal, weil die wütend sind, sind so und so, so wütend, dass sie dann eh hingehen und die FPÖ wählen?
Also mir ist das zu schwarz-weiß. Zum Beispiel Plakate sind ja, was man jetzt einfach sichere Pensionen statt Asylmillionen, mehr Polizisten statt Asylmillionen etc. Also immer positiv und Ersatz, also eine Lösungsanbietung. Du kannst zur Lösung stehen, wie du willst, aber es ist eine Lösungsanbietung auf den Plakaten.
Also das ist jetzt der Versuch einer herzigen Dialektik, aber das weißt du selber. Du musst ja selber schmunzeln,
wenn du das sagst. Entschuldige, ist ja so. Aber die Grundgeschichte nahe ist, ich glaube, dass die Taktik der SPÖ, diesen Wahlkampf einzuschläfern, auch völlig richtig war seitens der SPÖ, weil sie kann in den Diskussionen ja nur verlieren. So mit der Bilanz. Sie haben ja keine gute Bilanz. Sie haben ja total viel Angriffspunkte, wie es noch nie gegeben hat. Und der Ludwig ist in Diskussionen auch kein Häupl und auch kein Zilk vom Rhetorischen her, das muss man da dazu sagen. Er ist nicht schlecht, aber er ist jetzt nicht auf dem Level, wie die zwei Giganten waren, rhetorisch bei Diskussionen, weil da hat es viele gegeben, vor der Diskussion mit dem Häupler, mit dem Zilk, haben sich auch die freiheitlichen Parteichefs gut vorbereitet, ich sag's mal so, und hat eine gewisse Anspannung. Das ist beim Ludwig weniger so, der ist dann eher TV-Flüchtling. Aber diese TV-Diskussionen, ich sage mal, die eigenen werden bestärkt, so, die Gegner werden genauso bestärkt. Und es ist wirklich, es bewegt dann nur mal sehr viel, wenn du an wirklichen Plätzen baust. Also da musst schon an, also dann kann sich, also wenn du wirklich einen kompletten Blödsinn baust, rhetorisch irgendwo dann völlig daneben greifst oder einen Skandal machst, dann kannst du was bewirken. Wenn jeder sein Programm abspult, wie die letzten paar Wochen, und das machen professionelle Politiker, dann verändert sich nicht mal wirklich was. Du kannst vielleicht ein paar Leute bestärken, dann doch zu gehen, aber im Großen bewegt sich da nichts.
Aber das ist genau der Punkt, der wahrscheinlich kommende Woche sehr wohl relevant wird mit diesen Elefantenrunden. Wie gesagt, zum Beispiel bei uns auf OE24. TV, das kann dann noch ein bisschen zur Mobilisierung beitragen oder natürlich auch zur Demobilisierung, je nachdem, wer wem gefällt. Oder siehst du da noch irgendwelche Möglichkeiten, echte Emotionen hineinzubringen in dieses Wahlkampf-Finish?
Die Möglichkeit würde ich schon sehen, aber ich glaube nur, es gibt ja kein großes Interesse und es gibt auch gewisse
also
Sachen.
Du glaubst auch an diese Einschläfer-Strategie.
Einerseits hast du eine sachliche Hürde, nämlich wir haben jetzt Osterwoche. Absolut. Die Osterwoche dauert für einen Großteil der Leute bis Dienstag. Mhm. Ja, und dann hast du irgendwie was noch? Ein paar Tage. Ja? So,
stimmt.
So, aber Tag, dann hat es diese Fernsehdiskussionen, bis das sickert, das dauert ja auch seine Zeit. Also ich glaube, in dem Fall wird aufgrund dieser sachlichen, durch dieses Umstands, die Bedeutung dieser Diskussionen schon geringer sein. Das Zweite ist, und damit bei der Frage, spieltheoretisch gesprochen ist es ja so, das haben wir ja jetzt vorher schon gesprochen, natürlich will die SPÖ offensichtlich auch keinen polarisierenden Wahlkampf, weil polarisierender Wahlkampf, wie das früher man gut gemacht hat mit Häupl gegen Haider oder wie das damals hieß, oder Häupl gegen Strache. Ja, aber gegen Haider gab es das auch mal. Ne? Also da mobilisierst du selber aber gleichzeitig mobilisierst du auch den Gegner.
Ja? Ja.
Das hat ja sozusagen zu diesem Wahltriumph, nennen wir es mal so, geführt. Das war ja ein Wahltriumph von Michael Häupl, wo er da über, was waren das noch, 46 gehabt hat oder irgendwas in dieser Gegend, aber die, na 40, über 40, ja, aber 41, 42, genau so war es, aber die FPÖ mit Strache auf 30 gekommen ist. Ja.
30,
das will man ja heutzutage eher nicht, das ist ja jetzt nichts, was die SPÖ anstrebt, dass die FPÖ in die Nähe nur von solchen Zahlen kommt, sondern eher, dass sie sozusagen bei den 20 festpickt oder vielleicht sogar noch drunter rutscht. Ja. Aber dann darfst du natürlich nicht emotionalisieren, weil du dann der Gegenseite auch hilfst. Umgekehrt hat der Heimo jetzt auch ausgeführt, ja, und das sieht man ja auch, dass die FPÖ natürlich auch darauf abzielt, die SPÖ-Wähler zu demobilisieren, indem er diese Geschichte erzählt, ja, der Ludwig hat eh schon gewonnen, es ist eh alles aus...
Was erzählen die Grünen
klar, drin, ja. Es ist alles klar, der hat schon gewonnen und der wird sicher Bürgermeister bleiben und es macht keinen großen Unterschied, ob es hier hingeht, also versucht sie, die SPÖ-Wähler zu demobilisieren.
Das ist die Grüne-Erzählung.
Was ja eure ist es auch, aber es ist ja strategisch gar nicht schlecht, nur bringt sich vor den... stellt es einem auch vor das Problem, dass man dann selber auch nicht zu polarisierend werden darf, wenn man dann über die andere Seite wieder mobilisiert. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass sich in den letzten Wahlkampftagen hier noch sehr viel ändern wird. Weder im Stil der Parteien noch am jetzt angenommenen Hochrechnungen, Umfragedaten.
Mhm. Viele rätseln ja über die Wahlkampfstrategie der ÖVP. Jetzt, wenn man, gut, da muss er lachen, aber grundsätzlich, der Robert hat es vorhin ja schon angesprochen, da wird natürlich in einem ähnlichen Wählersegment gefischt, FPÖ, ÖVP, man hat ein bisschen den Eindruck, die ÖVP versucht immer wieder doch die Wähler, die sie an euch verliert, mit gewissen Themen, eben Zuwanderung und Sonstiges zu halten. Da kommt natürlich diese Schmidt-Schmiedl Geschichte raus, das wissen wir alle. Wie wichtig ist denn die Wien-Wahl überhaupt für die ÖVP oder haben Sie das eh schon verloren gegeben?
Grundsätzlich ist es eigentlich relativ wichtig, weil Wien hat extrem hohe Parteienförderung. Das wird jeder vergessen und wenn du in Wien ein gutes Ergebnis hast, schwimmst du im Geld. So, das ist einfach so. Wien hat überproportional hohe Parteienförderungen.
Das heißt, die FPÖ schwimmt bald im Geld?
Ich sage mal, besser wie bei den 7%. Also das ist natürlich eine bessere Struktur. Natürlich merkst du das massiv. Ne? Das dann bist kampfkräftiger, schlagkräftiger etc. Der ÖVP-Wahlkampf, ich sage mal, ich starte mit dem Positiven an, weil ich den Verantwortlichen, den Peter Swerek, privat sehr schätze. Farblich und so ist das alles großartig gelöst. Die Plakate sind am besten erkennbar. Aber das Problem ist, das war es dann. Also dieses... allein die Social-Media-Geschichte, das habe ich gestern gesehen, mit ihrem deutschen Berater, mit Jan Huren und so im Rathaus mit der Mara-Sicherheitsweste, gesagt, wo irgendwie Verbrecher suchen, da denkst du einfach nur, bitte, das ist ja Fremdschämen, das ist ja völlig, völlig absurd. Also Sachen, die in Deutschland funktionieren meistens in Österreich
nicht.
Umgekehrt, bei Wahlkämpfen großteils schon, aber wenn Deutsche nach Österreich kommen, gerade nach Wien mit der Mentalität, das funktioniert nicht. Und zu sagen, es ist alles super und das ist alles noch kein Sicherheitskonzept und die Sicherheit funktioniert nicht so, als Karl Mara, der ehemalige Polizeipräsident in Wien war und die ÖVP den Innenminister stellt und den Polizeiabbau, da kann der Ludwig, die SPÖ auch nichts dafür, sondern das macht die ÖVP in der Bundesregierung so, das ist ja geisteskrank. Deutsches Pflicht, Habibi, das ist ein FPÖ-Plakat, das ist ja logisch. Also wer soll das nutzen? Das sind
das
lauter...
Meinte ich ja mit dem.
Die Kampagne ist einprägsam, das muss man echt sagen, auch von den Farben etc. Es gibt eigentlich lustigerweise, finde ich, die Kampagnen aller Parteien machen für ihre Parteien Sinn und sind handwerklich gut gelöst. Diesmal muss man echt sagen, Kompliment an alle Agenturen, wirklich gut gemacht. Aber das bei der ÖVP. Aber sie haben halt ein Problem. Ich habe das letzte Mal auch mit wem diskutiert, aus der ÖVP, der das ganz über das massiv geschimpft hat. Der hat gesagt, ja, was sollen sie denn machen? Sollen sie sagen, wir sind die Wirtschaftspartei jetzt bei dem Budgetdefizit und bei der Rezession im Bund. Wir sanieren das Budget. Gleichzeitig geht der ÖVP das Bundesbudget aus dem Leim. So, das lacht sich ja auch jeder aus. So, die waren halt in einer Lose-Lose-Rüde-Lagac-Position. Aber das ist natürlich ihre eigene Schuld.
Kommen wir noch zu dem Duell, das sich hier abspielt, eigentlich zwischen Grünen und NEOS. Da sind eigentlich die meisten der Meinung, dass die Grünen im Vorteil sind. Doch starke Stammklientel in Wien mittlerweile. Die Wiener Grünen konnten sich offenbar besser als die anderen von den Bundesgrünen distanzieren in den letzten Jahren. Denkst du das auch?
Ja, darf ich kurz auch noch auf die ÖVP-Sache eine Sache. Ich glaube, dass die ÖVP in einem strategischen Dilemma ist, schon seit Jahren, weil sie sich sozusagen quasi mit der FPÖ rechte Wähler schlägt. Ja? Und in Wien ist das natürlich noch besonders arg, weil du hast dann 30% und um die 30% führst du einen Parallelwahlkampf.
Das verdrittelt Potenzial.
Das kannst du aber natürlich in einem Wahlkampf nicht ändern, wenn du mal so positioniert bist. Strategisch wäre es natürlich für die ÖVP viel besser, als eine liberale Großstadtpartei der Mitte zu erscheinen, weil nur die Geschichte auch von allen Metropolen zeigt, nur dann kannst du Sozialdemokraten eine Stadt abnehmen, die sie lang regiert haben. Ja, dann wirst du ja sozusagen die Wählerschaft erweitern, um das zu schaffen. Das schaffst du aber natürlich nicht, wenn du dich sozusagen rechts verengst und mit der FPÖ prügelst. Das ist das strategische Dilemma der ÖVP und das sieht man jetzt auf groteskeste Art und Weise. Ja. Das Zweite ist, was du gefragt hast nach den Grünen. Ja, ich glaube schon. Sie haben erstens mal eine sehr, sehr gute und sympathische Spitzenkandidatin, die natürlich den Nachteil gehabt hat, dass es das letzte Mal nicht war. Und sozusagen in der Legislaturperiode so schauen die Leute nicht auf die Landespolitik, dass du da Prominenz entwickelst. Das gelingt dir jetzt im Wahlkampf.
Aber
sie ist ein Vorteil sicherlich jetzt. Und das Zweite ist, also verglichen jetzt zum Beispiel auch mit dem Nachteil der NEOS, die ihren Spitzenkandidaten verloren haben durch die Regierungsbildung zwei Monate vor der Wahl, was ein richtig blödes Pech ist, arithmetisch gesagt. Ja. Das ist die eine. Und zweitens glaube ich, das habe ich aber ja schon gesagt, dass die Grünen jetzt, natürlich haben die ein Stammklientel, natürlich gibt es eine Stimmung in bestimmten Kreisen für die Grünen, die sie nur in den letzten Jahren schwierig auf die Waagschale bringen konnte, weil sie natürlich diese Regierungsbeteiligung mit der ÖVP und mit Kurz, natürlich hat das Leute bei ihrem Klientel abgeschreckt. Das ist jetzt vorbei.
Mhm. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann wechseln wir über den großen Teich, nämlich in die USA und zu Donald Trump und ob er sich da jetzt ein gefährliches Eigentor geschossen hat mit seiner Zollpolitik, weil zumindest China schlägt bereits brutal zurück. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heutigen Montagsduell mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz. In den ersten drei Teilen hat man in dem Fall wirklich gesehen, SPÖ gegen FPÖ, aber jetzt kehren wir zur Außenpolitik, die aber auch ein bisschen was mit uns zu tun hat, zurück. Robert, wir haben ja im letztwöchigen Montagsduell sehr viel, da war es gerade ganz brandaktuell über diese sehr seltsame, man könnte sagen absurde Zollpolitik von Donald Trump, dem US-Präsidenten, geredet, das geht jetzt weiter. Also er hat sehr erratisch reagiert. Er hat ja dann erklärt, gegenüber Europa nimmt er 90 Tage das Ganze wieder raus. Europa hat dann gesagt, okay, da gibt es jetzt Verhandlungen. Aber die Situation mit China eskaliert jetzt. Und abgesehen davon, dass die sich wechselseitig, keine Ahnung, 180-190-prozentige Zölle draufknallen, hat jetzt China auch schon angekündigt, dass sie essentielle Güter nicht mehr exportieren werden. Und das kann natürlich einen schweren Schaden für die US-Wirtschaft, aber in weiterer Folge auch für Europa bedeuten.
Ja, grundsätzlich bedeutet das auf jeden Fall für die Weltwirtschaft. Was erratisch passiert, kostet uns überall Wachstum, manche mehr, manche weniger und macht manche ärmer und manche
weniger. Da es wahrscheinlich auch schon wieder um die Autozulieferindustrie geht, wird es auch Länder wie uns treffen.
Ja, müsste man sich jetzt anschauen. Gut, ich bleibe jetzt mal grundsätzlich bei der grundsätzlichen Absurdität. Also letzte Woche, das darf ich nicht vergessen, sozusagen Trumps Plan wurde ja durchkreuzt, unter Anführungszeichen, daran sieht man ja, dass er nicht, die Dinge nie zu Ende denkt, durch den Umstand, dass dann plötzlich sogar nicht nur Aktien, sondern auch amerikanische Staatsanleihen und Staatsanleihen generell in den Keller gerasselt sind und das hätte natürlich eine Weltfinanzkrise wieder auslösen können, weil diese Staatsanleihen haben Banken als Vermögen in ihrer Bilanz und sind dann plötzlich im Extremfall überschuldet und plötzlich sind Banken wieder sozusagen am Kippen und das hat er sich nicht, so weit hat er offenbar nicht gedacht, obwohl man ja natürlich auch weiß, dass das haben vielleicht die Märkte herbeigeführt, aber das kann China und andere Länder auch herbeiführen, weil die halten ja amerikanische Staatsanleihen in Billionenhöhe. Ja? Sie brauchen es nur verkaufen und schon haben die USA ein Problem. Ja, so, das ist die eine Geschichte. Ja? Die zweite ist, dann musste er quasi ein bisschen sozusagen zu Kreuze kriechen und hat wenigstens den Zollstreit mit Europa, da hat er de facto klein beigegeben, obwohl er immer noch groß redet, aber in Wirklichkeit ist er zu Kreuze gekrochen. Das ist die erste Geschichte. Die zweite ist, dann ist er draufgekommen, wenn er Zölle macht mit gegenüber China, das soll man halt auch nur dann tun, wenn man nicht essentiell darauf angewiesen ist, dass man aus China wesentliche Dinge importiert. Und dann sind die Leute draufgekommen, ja, jetzt wird unser iPhone, unsere ganzen Computer, das wird alles ums Doppelte teurer, wenn nicht mehr. Mhm. Dann hat er gesagt, naja, ich nehme die iPhones und die Computer aus, was natürlich völlig absurd ist, weil die Chinesen sitzen da am längeren Ast. Ja? Die werden jetzt sagen, okay, gut, dass du das, was ihr braucht, ausnimmst und alles andere nicht. Ja? Und jetzt tun sie halt wirklich die Folterwerkzeuge auspacken und sagen, okay, Dinge, die nur wir mehr herstellen oder ihr jedenfalls nicht, ja? Die kriegt ihr jetzt oder nicht mehr. Also wenn du verletzlich bist, auf so eine Art und Weise kannst du keinen Handelskrieg anfangen. Ja, das ist ja absurd.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das wird nicht, dass ich das gut finde, dass es die USA trifft, aber es wird natürlich auch Europa stark treffen. Und es gibt jetzt schon Ängste, dass jetzt der Markt in Europa überflutet wird mit ganz billigen chinesischen Produkten, die wiederum die Produkte bei uns irrelevanter machen. Für manche Konsumenten leider. Und dass das den nächsten Teufelskreis auslöst. War es nicht von sowohl den USA als auch von Europa einfach ein Riesenfehler, sich in so eine Abhängigkeit von China zu begeben, dass jetzt sowohl die USA als Europa ziemlich leiden werden durch diese chinesische Reaktion?
Völlig. Das hat ja Kaida schon in den 90ern.
Der hatte Angst, dass eine Milliarde Chinesen zu uns kommen.
Und er hat gewarnt vor den Fallen der Globalisierung, weil er immer gesagt hat, wenn alles funktioniert und alle miteinander lieb sind, ist das ein super Modell. Aber das ist Geschichte, ist immer Geschichte von Handelskriegen, von Kriegen, von Machtauseinandersetzungen. Und Helmut Schmidt war das, glaube ich, der gesagt hat, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. So, und so muss man auch politisch denken. Und die Abhängigkeit von Europa, aber auch der Amerikaner von chinesischen Komponenten ist enorm. Also Solarindustrie, 95% China. Es gibt in Europa nur mal ein einziges Windkraftwerk. Das iPhone, wenn die Chinesen keine Komponenten mehr liefern, das wird in China zusammengebaut, gibt es kein iPhone mehr, kein Apple.
Oder wenn, dann so teuer.
Oder so teuer. Aber wenn sie es nicht liefern. Na, und die Chinesen machen das ja auch. Also Beispiel bei den Medikamenten. Es fehlen zum Beispiel in Deutschland fehlen über 1000 Medikamente. Deswegen haben wir alle so gelacht, wo der Habeck gesagt hat, die Chinesen, wir können sie bei den Medikamenten treffen. Die Chinesen liefern uns die Medikamente. Uns fehlen in Deutschland 1000 Medikamente, weil die Chinesen sagen, wir brauchen selber.
Sie sind nicht Deutschland.
Ja, aber in Europa, EU, Österreich hat da über 700 Medikamente, die fehlen. Aber ich habe nur beim Habeck, weil der gesagt hat, wir können sie bei den Medikamenten treffen. So, hast du so wenig Ahnung oder irgendwer muss dir helfen. Du warst jetzt 5 Jahre Minister.
Europa hat immerhin noch Pharmaindustrie, aber die USA haben keine Autoindustrie, die irgendwer kaufen will.
Naja, aber Amerikaner haben
schon noch teilweise.
Aber das sind einfach so Sachen, in dieser vernetzten Geschichte funktioniert nicht. Und wenn du abhängig bist, bist hin. Ich glaube, die Chinesen haben ja relativ gut gekontert auf Social Media mit dem, was sie gezeigt haben, wo ja amerikanische Arbeiter künftig die Nikes zusammennähen und das ist der Erfolg von Trump. So, das wird, glaube ich, nicht funktionieren.
Müssen die nur auch aufpassen mit solchen Witzchen, weil dann, das wissen die ja selber mit der künstlichen Intelligenz, das wird leider sehr, sehr viele Arbeitnehmer gerade im asiatischen Raum sehr rasch treffen.
Ja, absolut. Aber die fahren natürlich eine Kampagne. Diese TikTok siehst du in China nicht, sondern das ist nur
bei uns.
Die Geschichte natürlich, das wird sich hochsteigen. Klar. Wenn die Chinesen, die jetzt schon mit Demo etc. Europa mit Billigstwaren fluten, wenn man selber sieht, was die Sachen kosten, die dauern halt 3 Wochen. Amazon ist super teuer dagegen und das kostet ein Viertel und das dauert halt. Und wenn die dann das nochmal zusätzlich
fluten. Ich kaufe halt trotzdem nicht bei Autokraten.
Ja, aber sehr viele Leute können es sich auch nicht leisten und aussuchen. Ne? Die kaufen natürlich beim Billigsten, wenn du eine gute Qualität kriegst. Und natürlich wird Europa auf das auch wieder mit Zöllen reagieren müssen, weil sonst bist du tot. Sonst ruinierst du deine letzten Betriebe im Land. Und das ist eine Spirale. Und für den Konsumenten wird es dann auch noch immer teurer. Das heißt, man muss das durchbrechen und einfach, man kann es Verhandlungen nennen, Lösungen nennen. Oder der Trump wird sagen, ah, my big deals. Man muss dem halt irgendwas lassen und schauen, dass die Geschichte erledigt wird. Das wird so funktionieren. Aber das, natürlich, das sind ja Milliarden Geschichten vernichtet worden. Also ich heule ja, wenn ich auf meinen Gewinnfreibetragsfonds sehe, den ich nicht verkaufen kann vor so Geschichten. Was davon am Verlust ist, da treibst du ja die Tränen raus. Und ich bin jetzt kein Großinvestor, sonst irgendwas.
Aber und jetzt wir haben wir darüber geredet. Ja. Erstens das und zweitens ein Bedenken in den USA trifft das jetzt gerade.
Die Pensionsfonds etc. Ja.
Das löst natürlich wahnsinnige Sachen aus, aber trotzdem hat man den Eindruck, dass es in der Wählerschicht von Trump nicht wirklich schadet. Wie macht er das?
Naja, das ist ja ein bisschen früh jetzt. Also, glaube ich.
Wenn die ganze Welt
Entschuldige, nur ganz kurz: Trump sagt ja selber, Trump hat ja selber gesagt, es wird jetzt sogar Rezession geben, aber diese paar Monate müssen wir durchtragen und dann kommt das goldene Zeitalter. Das hat das
und
in den
das Wählern glauben
auch.
Sie ihm.
Das glauben Sie, das sagen auch viele Experten, dass das möglich ist. Ja. Na, schau, und der Trump, nur so ein Trottel ist er nicht.
Trottel, da ist das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben.
Es gibt also Peter Navarro. Sein Wirtschaftsberater ist Harvard-Professor. Also, so Depp kann das nicht sein, auch wenn er etwas seltsam ist. Aber lass mich nur ganz kurz, ich bin ja der Meinung, der Trump ist unberechenbar und erratisch und ich halte ihn auch nicht für gut mit der Geschichte. Es ist ja keine Verteidigung. Ich sage nur, man muss auch die Art und Alterer passt. Die anderen Seiten sagen, der Trump refinanziert sich jetzt relativ günstig, weil die Zinsen gesunken sind. Die Amerikaner haben 9 Billionen Staatsanleihen, die sie refinanzieren müssen.
Das stimmt ja alles, aber du musst die anderen
Konsequenzen mitrechnen. Von dem aus erspart sich als Staat massiv. Dann die Rezession, die schleichen gekommen werden, macht er jetzt schnell. Und dann am Ende seiner Amtszeit ist alles wieder im Aufschwung.
Der war der Superpräsident.
Der Herr Navarro hat sogar einen Herrn Novara in seinen Papers zitiert. Und das war er selber. Das war sozusagen der Beweis
aber ich sag,
für seine These.
Sie haben schon am Plan, ich wollte den Plan nur dafür total gefährlich.
Der Plan ist funktioniert. Sie haben ja sogar mit falschen Formeln.
Weißt du nicht, ob der funktioniert?
Sie haben sogar mit falschen Formeln.
Ein paar Sachen weiß man schon.
Aber grundsätzlich haben Sie sogar mit falschen Formeln gerechnet. Aber das ist ja egal. Man sieht ja an seiner Reaktion gegenüber Europa, dass er selber verstanden hat, dass er sich verschätzt hat. Das
und
muss
seine
man
Milliardäre
ehrlich
gesagt haben, nicht.
Ja, das könnte mir noch
wurscht sein. Die Banken natürlich auch, weil die Weltfinanzkrise will man nicht haben und die Banken umgefallen. Und wenn man nicht einberechnet hat, was das mit den Staatsanleihen
zu tun hat. Wir sind jetzt schon zum Ende, ganz zum Schluss. Wenn er jetzt kommt, er da aus der Nummer noch raus?
Naja, die Frage ist, ob man ihn rauskommen lassen will. Also vom Instinkt würde man sagen,
Europa
jemand, der sich in so einen Keller begeben hat und der auch eine so Gefahr für die Welt ist, den sollte man eigentlich auch demütigen und nie wieder den Kopf hochtragen lassen. Aber das
Europa
ist sozusagen,
hat nichts davon.
Man hat nichts davon, weil wir müssen die Weltwirtschaft stabilisieren. Ich glaube auch, dass die Grundüberlegung, ich meine, wir müssen da wirklich auch vernünftig drüber reden. Ja, natürlich sind wir von China abhängig, aber wir sind insbesondere auch von der Globalisierung abhängig, ja? und vom Welthandel. Und der Welthandel hat ja seinen Vorteil. Es hat ja keinen Sinn, dass jedes, das weiß man ja auch, das ist ja langes Wissen der Wirtschaftsgeschichte, dass es keinen Sinn hat, dass jedes Land alles selber herstellt, sondern dass es eine Arbeitsteilung gibt.
Ja, der Punkt ist nur, du darfst Grundgüter, ja, wo
man muss
bestimmte Abhängigkeiten zumindest reduzieren. Ja? Aber da sieht
zum
man
Beispiel
auch schon.
Pharma.
Da sieht man auch schon, ja, bei Pharma funktioniert es noch, weil man Qualität,
weil wir eine gute
und konkurrenzfähige Pharma-Dings haben.
Aber
in der Europa, in der Pharmaindustrie, aber in vielen Bereichen Halbleiter. Wie viele Staaten haben das schon versucht? Angesichts dessen, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Chinesen, China, aber auch Taiwan, aber das ist ja auch China, ja. Ja, aber auch das andere China, ja?
Nein, das ist
so,
nicht
ja,
China.
Ja, ist ja wurscht, wie man es. Es geht jetzt um Ökonomie, ja? So viel besser ist als die in den USA und in Europa, ja? Dass das kaum geht. Das Gleiche mit den Batterien für die Elektromobilität, ja?
du investierst, subventionierst und am Ende gehen die Firmen trotzdem pleite. Ja? Das Gleiche mit, oder das gelingt noch einigermaßen, aber natürlich kann es auch nicht vollständig das aufwiegen, die Wettbewerbsvorteile durch von China in der Solar- und Windkraft. Ja? Also da haben wir alle etwas davon, wenn es eine funktionierende Globalisierung gibt. Übrigens natürlich auch die China, weil die verkaufen ja jetzt natürlich ihre Elektroautos. Die müssen sie auch wo verkaufen, können es nicht nur am eigenen Markt verkaufen, haben ja auch was davon, dass sie den europäischen Markt damit fluten. Leider wird es jetzt so sein, das muss man natürlich auch sagen, dass sie die nicht mehr nach Amerika verkaufen werden können, werden sie es viel mehr nach Europa verkaufen. Vielleicht fallen sogar die Preise, dann sagen die Konsumenten, ja, huhu, wir haben in Europa niedrigere Preise, ja, und können uns endlich ordentliche Elektroautos leisten. Das einzige Problem ist, dann wird erst recht niemand mehr einen VW oder einen Audi kaufen. Ja. Also da sieht man sozusagen, was auf der einen Seite für die Konsumenten günstig ist, kann dann natürlich für die Industrie und damit auch für die Beschäftigten eine Katastrophe werden. Das sind die Situationen, in der wir sind.
Nur ganz kurz,
das E-Auto-Beispiel ist sehr schön. Also die Chinesen sind auch nicht so stark, wie alle glauben. Die Chinesen haben ungefähr 20 Millionen unverkäufliche E-Autos derzeit auf Halde. Jahressubvention des chinesischen Staates für die E-Mobilität sind 20 Milliarden Euro. Das können sie sich auch nicht wirklich leisten. Und wenn die Chinesen nicht mehr nach Amerika liefern können, sondern nur mehr nach Europa, haben die Chinesen ein Megaproblem. Weil China, das hat mir einmal der Ministerpräsident Li Bang beim Staatsbesuch erklärt, China muss jedes Jahr 8 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen, damit die Arbeitslosigkeit gleich bleibt. So, die sind genauso fragil und haben eine totale Immobilienblase. Ja, so, auch die Chinesen. Also es braucht einen Deal.
Ja, deswegen
und wenn,
sage ich ja,
und wenn wirklich jetzt China und USA beginnen, so zu machen, wer als Erster am Boden liegen bleibt, ist Europa derjenige, der als Zuschauer vorher umfliegt. Und das wollen wir alle vermeiden.
Das wollen wir nicht. Danke, Herr Molepuschitz. Danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.